Minister Holthoff-Förtner, ich weiß, den Minister hören Sie nicht immer gerne, aber Sie sind es halt jetzt und insofern gehört das auch zu einer korrekten Ansprache. Vielen Dank für Ihre freundliche Begrüßung. Auch die Bemerkung zur Wiederwahl hat Herrn Lange und mir natürlich gut gefallen. Das versetzt uns natürlich jetzt auch in die komfortable Situation, dass wir das Format, was wir heute hier gemeinsam begehen, der Phoenix fliegt, natürlich um 2 weitere Jahre verlängern können. Da haben Sie unsere feste Zusage. Aber das wären dann die Formate 7 und 8. Und ich glaube, das verbietet auch jedem Nachfolger, da noch mal drüber nachzudenken. Also insofern, glaube ich, eine gute Voraussetzung für unsere Kooperation. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft liegt auf den Schultern der nachwachsenden Generation. Das mögen vielleicht nicht alle gerne hören, aber das ist eine simple Erkenntnis und ich denke, Sie können mir da beipflichten. Und um diese junge Generation soll es in der heutigen Veranstaltung gehen. Wir vom Initiativkreis Ruhr wollen die Entwicklung des Ruhrgebietes vorantreiben und seine Zukunftsfähigkeit, seine Wettbewerbsfähigkeit insgesamt nachhaltig stärken. Und insofern nehmen wir diesen Eingangssatz sehr ernst. Das Motto unserer Moderatorenschaft lautet gemeinsam für ein junges Ruhrgebiet. Und wir wollen einfach überlegen, was muss man heute tun, damit in 5 und in 10 Jahren die jungen Leute gerne hier in der Region leben, hier auch wohnen bleiben, vielleicht sogar hierher ziehen und das Ruhrgebiet eben attraktiv finden. Ich finde es hochbedauerlich, dass wir mittlerweile 260.000 Studenten haben und es nicht schaffen, alle hier zu halten. Viele gehen woanders hin und stellvertretend, sage ich mal, nach München, nach Berlin oder nach Hamburg. Und darum müssen wir hier aktiv werden. Wir müssen etwas gegen diese Entwicklung tun. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr den jungen Initiativkreis Ruhr ins Leben gerufen. Er hat seine Arbeit aufgenommen. Es sind junge Führungskräfte dort vertreten aus unseren Mitgliedsfirmen. Ja, und man ist ja immer in der Definitionsklemme, was heißt jetzt eigentlich jung? Das ist relativ, wenn man 60-jährig ist. Also jung haben wir definiert zwischen 25, was, glaube ich, ohne jeden Zweifel jung ist, und nach oben haben wir mal bei 40 die Grenze gesetzt. Ja, Sie beschäftigen sich mit Zukunftsthemen unserer Region. Ich war sehr gespannt, wie viele kreative Ideen dort schon genannt worden sind. Und ich verweise auf die erfolgreich angelaufene Social-Media-Kampagne unter dem Motto »Läuft im Ruhrgebiet«. Wer das schon gesehen hat, wird das hoffentlich sympathisch finden. Wer nicht, sollte ganz schnell mal ins Internet schauen. Und wie gesagt, unter dem »Läuft im Ruhrgebiet« findet man entsprechende Infos. Insbesondere 2 Schwerpunkte des Initiativkreises sind ganz bewusst stark auf die junge Generation ausgerichtet. Zum einen ist es der Gründerfonds, der mittlerweile mit über 30 Millionen Euro ausgestattet ist. Und er stellt Startkapital für junge Unternehmen zur Verfügung. Also ich mache an dieser Stelle ganz bewusst hier einen kleinen Werbeblock. Also wer da gute Ideen hat oder Firmen kennt, die entsprechend Unterstützung brauchen. Wir sind jetzt in der Lage und angetreten und freuen uns über jeden Aspiranten. Zum anderen unterstützen wir oder haben wir ins Leben gerufen unsere breit angelegte Bildungsinitiative Talentmetropole Ruhr. Sie ist jetzt auch verselbstständigt worden, hat 2 Geschäftsführer und wer sie noch nicht kennt, wird sicherlich demnächst von der neuen Geschäftsführerin angesprochen. Sie ist dabei, intensiv zu akquirieren. Heute Abend geht es aber nicht um diese Projekte und um die Instrumente zur Förderung junger Menschen und junger Ideen. Vielmehr wollen wir heute eher so etwas machen wie eine Metaebene in der Betrachtung der jungen Generation betreten. Zeitenwende, Wertewandel, ich denke, ein wirklich sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Es geht um die Frage, ob und inwieweit die Werte, die die ältere Generation in Zeiten schleichender und auch bruchartiger Veränderungen getragen haben, von der nachwachsenden Generation vor dem Hintergrund einer laufenden Zeitenwende noch als maßgeblich anerkannt werden und die hilfreich bei der Bewältigung ihrer Zukunftsfragen sind. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und spätestens mit dem Ende des Kalten Krieges sahen und sehen wir uns der dynamischen Veränderung globaler Machtverhältnisse, der Weltbevölkerungsexplosion, der Urbanisierung, des Klimawandels und der Digitalisierung gegenübergestellt. Bei der industriellen Entwicklung sprechen wir nach Mechanisierung, Einführung des Fließbandes, Computereinsatz und Automatisierung inzwischen von der Industrie 4.0. Jeder von uns ist mehr oder weniger direkt oder indirekt von diesen Trends betroffen. So war das auch bei mir selbst. 1976 habe ich mich unter dem Eindruck der ersten Ölkrise dazu entschieden, Bergbau zu studieren. Denn damals herrschte Aufbruchsstimmung in dieser Branche und unter dem Motto »Weg vom Öl« sollte mehr gegen die Importabhängigkeit unternommen werden. Und die Studie »Grenzen des Wachstums« im Auftrag des Club of Rome aus dem Jahre 1972 beeinflusste schon damals stark die öffentliche Debatte um die Zukunft der Weltwirtschaft. Unter anderem die Erschöpfbarkeit fossiler Energievorräte wurde als globales Versorgungsproblem für spätere Generationen gesehen. Heute stehen wir, und das ist in der Tat völlig anders als vor 40 Jahren geplant, ein Jahr vor der endgültigen Einstellung des deutschen Steinkohlenbergbaus. Die globale Energieversorgung mit der weltweit noch lange dominanten Verbrennung fossiler Energien wird heute eher unter dem Aspekt des Klimawandels kritisch bewertet. Der uns noch zur Verfügung stehende Reaktionszeitraum auf globale Klimaänderungen wird als kürzer angesehen, als es die statistischen Reichweiten der fossilen Energien weltweit sind. Gerade bei sich ständig wandelnden Rahmenbedingungen für persönliche Entscheidungen besteht der Wunsch nach Planungssicherheit und Orientierung. Wie waren denn die Perspektiven und Denkwelten der jungen Generation damals in den 70ern, so wie ich es beispielsweise subjektiv empfunden habe? Der Ost-West-Konflikt mit dem Eisernen Vorhang bestand noch. Unsere Demokratie war durch ein Drei-Parteien-System geprägt, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen über die Millionengrenze infolge der Ölkrisen nach langer Phase von Vollbeschäftigung wurde mit Besorgnis wahrgenommen. Wer erfolgreich ein Studium abschloss, hatte aber beste Aussichten auf eine sofortige Festeinstellung. Wer von einem Großunternehmen nach der Ausbildung übernommen wurde, sah die Perspektive, auch dort bis zur Rente arbeiten zu können und das Ganze auch zu wollen. Parteien, Kirche, Gewerkschaften, Wirtschaft, Vereine und Verbände nahmen gesellschaftlich stabilisierende Funktionen wahr und waren auch attraktiv für ein Engagement junger Menschen. Die Familie galt als Keimzelle der Nation. Der laufende Generationenvertrag wurde noch nicht kritisch betrachtet. Es gab Fortschritte in der Gleichstellung der Frau in Familie und Beruf. 1975 traten die ersten Frauen dann auch tatsächlich in die Bundeswehr ein. Aber auch die Protestbereitschaft junger Menschen außerhalb einer parlamentarischen Willensbindung nahm spätestens mit der 68er-Generation deutlich zu. Die Umweltbewegungen bekamen spürbaren Auftrieb, die Kernkraftdiskussion gewann an Dynamik. Das hat auch die Entwicklung im Ruhrgebiet geprägt. So hat diese Strukturkrise zur Gründung des Initiativkreises Ruhr in 1989 geführt. Sie alle kennen die Gründungsmitglieder, Ruhrbischof Kardinal Franz Hengsbach, Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Die Tochter ist heute erfreulicherweise unser Gast. Rudolf von Bennigsen-Förder, Vorstandsvorsitzender der FEBA, sowie Adolf Schmidt, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, waren bereit, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen. Und das führt uns wieder zurück zum heutigen Thema. Welche Einstellung besitzt heute zum Beispiel die Generation der 30-Jährigen? Was ist den jungen Menschen wichtig? Eine Studie im Auftrag des RWE, Die ist allerdings schon aus dem Jahre 2015, aber ich denke immer noch aktuell. Mit dem Titel Standort Zukunft kam zu folgenden Erkenntnissen. Die Themen, die also die jungen Leute da treiben. Wirtschaftswachstum mit fairen Spielregeln. Arbeit und Privatleben, und zwar im Gleichgewicht. Verantwortungsbewusster Umwelt- und Klimaschutz. Skeptischer Blick in die Zukunft. Energiewende möglichst planvoll und effizient. Und eine Industrie als wichtiger Standortfaktor. Derartige Erkenntnisse sagen aber noch nicht viel über den Wertekanon der jungen Generation aus. Darüber aber genau heute wollen wir sprechen. Und um diese Diskussion gleich zu befördern, möchte ich einige persönliche Sichtweisen, möglicherweise auch Impulse, formulieren. Erstens, die junge Generation heute übernimmt an vielen Stellen den Wertekanon der älteren Generationen, gibt den Werten aber andere Gewichtungen. Eine Rückbesinnung auf konservative Werte. Zweitens, Religion als Quelle der Wertbestimmung verliert bei den jungen Menschen an Bedeutung. Es gibt in dieser Generation ein Bedürfnis nach individueller Spiritualität, weniger eine Suche nach einer organisierten Glaubensgemeinschaft, wie es unsere Kirchen traditionell sind. Drittens, die Dynamik in der Wirtschaft und der Wertewandel erfasst auch die Familie. Bindungen im Beruf und in der Partnerschaft sind laufend Veränderungen ausgesetzt. Die Dauer von Arbeitsverträgen im Berufsleben und die Dauer von Partnerschaften im Privatleben nehmen ab. Das persönliche Bedürfnis nach möglichst dauerhaften Bindungen aber bleibt. Viertens, das Kommunikationsverhalten der jungen Menschen untereinander ist bereits heute stark durch die Digitalisierung geprägt. Kommunikationsformate älterer Generationen verlieren an Bedeutung. Die sozialen Medien bestimmen das Netzwerk des jungen Menschen. Das beeinflusst auch den Dialog der Älteren mit der jüngeren Generation. Fünftens, Interessenvielfalt der jungen Generation und Diversität nehmen zu. Die Notwendigkeit der Solidarisierung zur Formulierung und Durchsetzung gemeinsamer Interessen sinkt. Dies beeinflusst die Entwicklung von Parteien, Gewerkschaften und Vereinen in unserer Gesellschaft. Ja, dieses verändert insgesamt unsere Gesellschaft. Und last but not least, sechstens, bei zunehmenden individuellen Freiheiten wächst aber auch die Verantwortung zur Lösung der immer drängender werdenden globalen Problemstellungen, wie zum Beispiel der Trinkwasserversorgung. Die junge Generation zeigt an vielen Stellen ein hohes soziales Engagement. Ja, soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige einführende Gedanken zu unserem heutigen Thema. Ich wünsche der folgenden Diskussion einen spannenden Verlauf und uns allen einen aufschlussreichen und einen gewinnbringenden Abend. Ein herzliches Glück auf.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend auch hier vom Podium. Ich freue mich wirklich sehr, mit diesen herausragenden Podiumsgästen heute Abend das spannende Thema Wertewandel im Zeitenwandel zu diskutieren. Ich saß vor einigen Monaten hier mit der Bundeskanzlerin in diesem Ort und haben wir den Abend verbracht mit sehr vielen operativen Fragen zur Politik. Und heute Abend finde ich es sehr spannend, dass wir über die Fundamente reden, auf denen auch die Politik fußt. Und ich bin schon eine ganze Weile im Journalismus und wir Blattmacher haben uns in den vergangenen Jahren gar nicht so oft fragen müssen, ob befinden wir uns in einem dramatischen Wertewandel. Und ich stelle fest, dass es die letzten 2-3 Jahre passiert, dass wir Dinge, die wir als Gesetz viele Jahre angenommen haben, sich dramatisch verändern. Europa ist jahrzehntelang gewachsen, einte sich immer mehr, wurde immer sicherer. Und jetzt sehen wir, dass der Trend genau in die andere Richtung geht und dass sich wirkliche Auflösungserscheinungen zeigen. Eine transatlantische Achse gab es, die immer das Rückgrat war für Sicherheit und Wohlstand und plötzlich erleben wir, dass auch diese Achse ganz schnell brüchig wird und nur einen Tweet weit entfernt von der nächsten Krise ist. Bernd Tönnies nannte eben die wesentlichen Stichworte auch dieser Debatte, die tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt durch Digitalisierung und Globalisierung, die ökologische Lastenverteilung, die Diskussion um Arm und Reich mit dem Beginn einer Völkerwanderung, wie viele befürchten, mit all ihren Folgen bis hin zum Erstarken einer neuen Rechten. Und Sie beklagten neulich, Herr Professor von Weizsäcker, dass auch durch die Globalisierung ein ethisches Vakuum beginnt zu entstehen. Und da würde mich interessieren, woher kommt das und wie können wir es wieder auffüllen?
Gut, dass Sie sagen, das ist im Zusammenhang mit Globalisierung. Als ich Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung war, war meine erste Handlung, einen Brief an die Frankfurter Allgemeine zu schreiben, sie mir bitte mitzuteilen, wie oft das Wort Globalisierung in ihrem geschätzten Blatt aufgetaucht ist. Die Antwort war überraschend. Es kam erst nach 1990 in die Sprache, in die deutsche Sprache, Mondialisation in Französisch, Globalization und so weiter. Es war ein neues Phänomen. Warum? Dem sind wir nachgegangen. Die Antwort war, davor war Kalter Krieg. Da war das Kapital dringend darauf angewiesen, sich mit dem Staat als Einheit zu fühlen und mit dem Staat zu kooperieren. Und damit war die aus der Ära Adenauer stammende soziale Marktwirtschaft, die ja auf der katholischen Soziallehre fußt, selbstverständlich auch für die Wirtschaft. Aber als der Kommunismus weg war, da brauchten sie nicht mehr. Und nun galt nur noch Kapitalrendite. Das heißt, Werte spielten im Prinzip überhaupt keine Rolle. Wenn die Betriebswirte gesagt haben, das reduziert die Kapitalrendite, dann wurde es abgewischt, weg. Und wenn es die Kapitalrendite erhöhte, dann war es gut. Dann hat man es auch noch moralisch verklärt. Aber das ist eine falsche Moral. Und deswegen sage ich, da hat sich historisch massiv etwas verändert. Und das müssen wir wieder wertemäßig aufholen. Aber nicht dadurch, dass wir den Kommunismus neu erfinden, das wäre idiotisch. Sondern dass wir selber auch ohne diese Wahnsinnsherausforderung die Werte von damals wieder lernen.
Frau Dr. Herrhausen, Sie beschäftigen sich mit der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft ganz intensiv mit den gesellschaftlichen Themen. Und zum Beispiel hatten Sie jüngst eine Veranstaltung, die der Frage nachging, wie man der demokratischen Erosion Herr wird. Und Sie haben eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Denke ich an Deutschland«. Dazu kommen jetzt Anfang Dezember Spitzenpolitiker aus Berlin zusammen. Und das führt ja zwangsläufig zu der Frage, um mit Heine zu sprechen. Sind Sie um den Schlaf gebracht, wenn Sie an Deutschland denken?
Nein, das bin ich nicht. Durchaus haben natürlich die Entwicklungen jetzt der letzten Wochen dann vielleicht einen schon ab und zu mal ein bisschen länger wachgehalten, aber grundsätzlich bin ich zuversichtlich. Ich würde vielleicht eine Sache einfließen lassen, einen Schritt noch mal zurücktreten und auf das auch reagieren, was Herr Tönnies gesagt hat. Es geht ja hier um Wertewandel und die Frage, ob wir den vorfinden, ja oder nein. Und mir geht es so, dass ich das zunächst mal gar nicht so leicht zu beantworten finde und vielleicht hilft aber es, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir, wenn wir über Wertewandel sprechen, möglicherweise eine Diskussion auf verschiedenen Ebenen führen. Und vielleicht hilft es, diese Ebenen mal auseinander zu sortieren. Herr Tönnies hatte ja gefragt, haben wir eine Rückbesinnung auf klassische Werte? Ich glaube, was wir vielleicht alle unter klassischen Werten verstehen, das hat schon sehr, sehr lange Bestand und wird auch weiter Bestand haben. Das sind klassische christliche Werte. Da geht es um so Dinge wie, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, Verwenden wir manchmal den Begriff Haltung. Ja? Jemand hat Haltung oder Rückgrat. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wohl bestehen bleibt und was die Gesellschaft sehr wohl schätzt von einzelnen Personen. Die zweite Ebene, und da, glaube ich, haben wir durchaus einen Wandel. Jetzt, wenn wir nur uns auf Deutschland beziehen, dann ist das, was das Individuum schätzt. Was bedeutet oder wo bemisst der Einzelne einen Wert? Was ist der Lebensentwurf und was sind die Vorstellungen und Träume jedes Einzelnen? Und da glaube ich, das hat Herr Tönnies sehr gut beobachtet, gibt es eine Veränderung. Die junge Generation, zu der ich nach Ihrer Definition jetzt gerade noch so gehöre, also wenn Sie mich nächstes Jahr eingeladen hätten, dann wäre ich schon in einer anderen Kategorie. Die junge Generation hat eine andere Vorstellung von ihrem Leben und was darin gut und erstrebenswert ist, als das unsere Eltern hatten. Und ich glaube, da kommen so Stichworte ins Spiel wie mehr sozusagen Ich-Bezogenheit, ja, der eine oder andere würde vielleicht sogar Egoismus sagen, der andere würde sagen Kritik an Hierarchie und bestehenden Strukturen. Da kommt, wie Sie auch gesagt hatten, eine große Vernetzung hinzu, aber auch ein Interesse und Bereitschaft, sich einzubringen, themenspezifisch für ein größeres Ganzes. Und das Dritte, glaube ich, wo wir auch noch diskutieren könnten, ist, was sind denn eigentlich die Werte, die wir als Gesellschaft insgesamt hochhalten und was wir von den Menschen eigentlich erwarten. Und auch da hat sich, glaube ich, wegen Globalisierung, wegen Digitalisierung schon einiges verändert und wird sich weiter verändern. Wir haben, so nehme ich das zumindest wahr, einen großen Anspruch an Menschen, eigenverantwortlich zu handeln, flexibel zu sein, kreativ zu sein, aktiv ihre Welt zu gestalten. Und ich glaube, wenn das so ist, dann ist es interessant zu überlegen, wie wir denn Menschen in die Lage versetzen können, das auch tatsächlich zu leisten.
Klassische christliche Werte war eben das Stichwort von Frau Dr. Herrhausen, Monsignore Schallenberg. Wie sehen Sie das als Moraltheologe, natürlich auch als Mensch, ganz persönlich? Was treibt Sie um, wenn Sie auf die Gesellschaft, auf unsere Gesellschaft im Jahr 2017 blicken, auf ein Land mit einer geschäftsführenden Regierung und Parteien, die gewählt wurden zum Regieren, aber nicht so richtig wissen, ob sie regieren wollen? Was ist Ihre Analyse?
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Ich war in Rom bei einer Sitzung im Vatikan, deswegen bin ich da eingeflogen. Entschuldigung. Sie hatten mich angerufen und hatten gesagt, Sie fragen mich zu Werten und maximal 5 Minuten. Dann habe ich mir 4 Stichpunkte aufgeschrieben. Dann haben wir noch einen Puffer von 1 Minute. Also 4 Minuten. Ich glaube, nach dem, wie ich fand, auch sehr guten Aufschlag von Herrn Tönnies, sind 4 Dinge, die ich gerne nennen würde, die mir bedeutsam erscheinen unter dem Stichwort Werte in unserer Zeit. Das erste, das scheint mir unbedingt zu nennen zu sein, das, was unser Artikel 1 im Grundgesetz deutlich macht und was, glaube ich, gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man, wir machen im Augenblick das im Oberseminar mit den Studentinnen und Studenten, wenn man sich die Entstehungsgeschichte anschaut, dann ist das ja sehr, sehr beeindruckend, wie um die Formulierung gerungen wurde. Die Sitzungsprotokolle auf Herrenchiemsee, wo der verfassungsgebende Konvent dachte, die bringen das schön zum Ausdruck, dass also sehr heftig quer durch die Parteien hindurch diskutiert wurde, soll das eigentlich heißen, die Würde des Menschen ist unantastbar oder müsste es nicht korrekter heißen, die Würde des Menschen soll unantastbar sein? Und dann ist damals sehr entschieden Carlo Schmid aufgestanden und hat gesagt, ihr seid, also mehr oder weniger in unserer Sprache, ihr seid komplett wahnsinnig, wenn ihr darüber debattieren wollt,
dann kommen wir an gar kein Ende. Und von welchem Standpunkt aus wollte man darüber debattieren? Sondern genau wie, so konnte er damit sagen, ihr habt doch die Griechen gelesen. Die theoretische Vernunft hat als ersten Satz 1 ungleich 2, 1 ungleich 0. Und wer sich auf den Boden dieses Satzes stellt, der ist eingeladen, weiter mitzumachen. Und so die praktische Vernunft hat als Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also der Mensch ist mit anderen Worten nicht verwertbar, kapitalisierbar, um das Stichwort aufzugreifen. Und das nach den Schrecken dieser 12 Jahre Nazi-Diktatur. Sodass jetzt sehr deutlich war, und alle haben sich an den Kopf gefasst, sehe ich ja, du hast ja recht, gut, dass du uns daran erinnert hast, lieber Carlo Schmid, und so ist es dann gekommen. Also das ist sozusagen das Unwiderlegbare und Undiskutierbare, das meine ich, wäre der Grundwert schlechthin. Der ist natürlich dann in verschiedener Weise auslegbar und bietet noch keine Blaupause und keine Norm für konkrete Kasuistik, also für konkrete Gesetzesvorhaben, außer manchmal zum Beispiel letztes Jahr wünschenswert klar, und dann ist die erste Minute auch schon rum, wünschenswert klar, Paragraph 117, assistierter Suizid, ja oder nein, wie weit wollen wir gehen, ist die Würde des Menschen unantastbar, auch für den, der sie möglicherweise für sich selbst antasten möchte, beispielsweise. Also das ist das, was wir mit Grundwert Person, Menschenwürde bezeichnen würden. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Sie hatten das Stichwort Haltung angesprochen. Da lässt sich vieles noch zu sagen. Das Zweite, das differenziert sich dann aus im Christentum. Und das Christentum ist ja eigentlich spezifisch nicht so sehr berühmt für, du sollst nicht lügen, nicht töten, nicht stehlen, nicht die Ehe brechen. Das findet man auch in anderen Hochkulturen, wenn wir ganz ehrlich sind, und das wollen wir doch sein. Sondern das Christentum ist eher berühmt und berüchtigt, dann vielleicht auch in franziskanischer Ausformung, für das Schwache zu stärken. Also den Abel zu schützen davor, dass der Kain ihn erschlägt. Das, was wir Staatsordnung nennen, Wirtschaftsordnung, dass niemand unter die Räder gerät, oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass man es erst gar nicht so weit kommen lässt, dass jemand im Straßengraben liegt und darauf hofft, sieht mich jemand oder sieht mich zufällig jemand nicht, sondern dass die Ordnung es verhindert, dass jemand in den Straßengraben der erfolgreichen Kapitalistenstraße gerät, um das mal etwas zugespitzt auszudrücken. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Grundwert, das Schwache stärker machen, Solidarität. Dann ein drittes würde ich gerne noch nennen, gehen wir auf eine multikulturelle Gesellschaft zu. Ein kluger Kopf, Karl Jaspers, hat mal vor vielen Jahrzehnten unterschieden zwischen Zivilisation und Kultur. Und er meinte, Kultur ist eigentlich noch keine besondere Hochebene, auf der wir uns befinden. Kulturen finden sich bei den Azteken, andere als bei Hammurabi, anders als in Ägypten und so weiter und so fort. Kultur hat noch keine moralische Komponente in sich, Zivilisation. Das ist eigentlich seit Augustinus das, was wir ausdrücken, wenn wir sagen wollen, wir gehen pfleglich miteinander um, wir stärken das Schwache, wir versuchen Inklusion zu betreiben, nicht Exklusion. Also insofern würde ich sagen, wir können eine multikulturelle Gesellschaft haben, wenn im Mittelpunkt steht, Zivilisation, eine solche Zivilisation, eine Zivilgesellschaft herzustellen. Das, was eben in Osteuropa ja nach dem Zusammenbruch des Kommunismus jetzt mühsam wachsen muss. Und das allerletzte, letzte halbe Minute, ja, Globalisierung, das führt uns, glaube ich, manchmal in so Sackgassen der stillen Verzweiflung, dass wir denken, sind diese Grundwerte exportierbar, ja oder nein? Also wir stellen das zum Beispiel fest mit so Projekten, soziale Marktwirtschaft in Lateinamerika, soziale Marktwirtschaft in Asien, in Indonesien, zum Beispiel gibt es da Projekte mit den Jesuiten zusammen. Ist das exportierbar? Muss da vorher nicht so etwas wie Person und Personalität gedacht werden, damit das überhaupt eingepflanzt werden kann. Das ist dann wahrscheinlich doch manchmal sehr ernüchternd, ob es überhaupt solche Grundwerte aller Menschen gibt. Und daran basteln wir.
Respekt, ich glaube, Sie haben die 5 Minuten eingehalten, wobei es ein Gerücht ist, dass ich hier Zeitvorgaben gemacht habe. Es war ein Vorschlag. Wir könnten Ihnen durchaus noch länger zuhören, aber wir möchten natürlich auch Frau Kinnert zu Wort kommen lassen. Frau Kinnert, Sie sind Jahrgang 1991 und entsprechen also definitiv der Zielgruppe, die vorhin im Eingangsvortrag erwähnt wurde. Wie lautet Ihr Befund und was treibt Sie an einem Werktagabend hier nach Essen zu diesem Thema aufs Podium, um zu uns zu sprechen?
Vielleicht darf ich einleitend sagen, dass ich nicht glaube, dass ich aufgrund meines Alters in die Geiselhaft genommen werden darf, für alle jungen Menschen zu sprechen. Denn ich glaube, das ist eigentlich doch ein Erfolgsschritt der Kultur, oder der Aufklärung insgesamt, dass der Unterschied zwischen den Individuen so groß ist, dass Menschen, dass ein Mann nicht für alle Männer sprechen darf und nicht eine Frau für alle Frauen, nicht ein junger Mensch für alle jungen Menschen. Und es gibt, glaube ich, Linke und Rechte und verschiedene Gesinnungen in verschiedenen Altersklassen. Deswegen möchte ich bei all dem, was ich sage, versuchen, nicht für die komplette Generation zu sprechen, auch wenn ich glaube, dass das Leute von mir erwarten. Wenn ich über Zeitenwende und Wertewandel nachdenke, dann sind das Begriffe für mich, die ich als sehr abstrakt und aufgeladen wahrnehme und die ich gar nicht so sehr zeitlich auf einer zeitlichen Achse gerade heute zuordnen würde, sondern ich glaube insgesamt, und das glaube ich auch aufgrund meines christlichen Menschenbildes, dass Menschen eigentlich in dem, wonach sie sich sehnen und was sie halten, eigentlich alle gleich sind, zumindest auch wenn sie so sozialisiert sind, wie wir es in unseren freien Demokratien sind, dass sich die Dinge aber anders gewichten im Ausdruck oder der Ausdruck sich verändert, je nachdem, in was für einem Umgebungswechsel wir sind. Ich habe ein Buch geschrieben, das wurde in der Einleitung so schön gesagt, das heißt ein Plädoyer für einen modernen Konservatismus. Und moderner Konservatismus ist ja im Grunde ein Oxymoron in sich, ein Widerspruch. Und ich glaube, dass es das nicht ist, und zwar, weil ich denke, dass es immer währende Werte gibt, die gleich bleiben, aber dass eben so, wie sie in einem Kontext verstanden werden müssen, dass sich das verändert. Ich glaube nicht, dass der Wert ist, dass die jungen Menschen digitaler geworden sind, sondern sie sind genauso sozial wie alte Menschen, nur weil sie sich eben über WhatsApp schreiben können und nicht mehr per Brieftaube, ist der Ausdruck eben digital. Ich glaube, dass Konrad Adenauer, als er damals geworben hat mit keine Experimente wagen, Werten gerecht werden wollte, wie Stabilität und Wohlstand in der unruhigen Nachkriegszeit. Und Menschen, die heute und vielleicht gerade im Ruhrgebiet, gerade in Nordrhein-Westfalen, ich komme von hier, eine Gegend, die einen Strukturwandel in den letzten Jahrzehnten erheblich durchmachen musste, dass wenn wir uns nach Stabilität und Wohlstand sehnen, dass die Antwort gar nicht sein darf, keine Experimente wagen, sondern gerade Experimente wagen. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante These für mich auch, dass ich das Gefühl habe, man kann den gleichen Werten, den gleichen Prinzipien sich über treu sein, muss die Dinge aber in einem Umgebungswechsel neu definieren. Ich habe Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich habe gefragt, welche politischen Führungsfiguren findest du interessant? Und sie sagen, naja, ich setze mich für Offenheit und Pluralismus ein und würde in Frankreich Macron wählen, in Deutschland Angela Merkel und in Kanada Justin Trudeau. Und wenn wir uns angucken, in welchen Parteien wir sind, die sitzen, dann ist das gar nicht mehr auf einer linearen Achse von links und rechts ersichtlich, sondern es gibt eben neue Achsen, weil es neue Herausforderungen gibt. Ich habe Leute kennengelernt, die in verschiedenen Kontexten eine Art der Selbstvergewisserung sich eigentlich treu bleiben wollen, aber gerade deswegen ihre Antworten im Jetzt verändern müssen. Und ich glaube, dass das was Interessantes ist, weil wir nicht, und deswegen ordne ich mich als Konservative zu, weil konservativ für mich nicht nur ist, sich konservativen Werten zu verschreiben, sondern auch eine Haltung zu haben, die nicht reaktionär, sondern eigentlich evolutiv ist und die sich nicht sehr hysterisch und reflexhaft auf Dinge einlässt, sondern vielleicht zweimal nachdenken möchte. Und ich glaube, dass dafür genau die richtige Zeit ist. Es gibt eine Anekdote, mit der möchte ich schließen, dass man ja früher mal gesagt hat, die Progressiven, das sind die Lokomotive in die Zukunft, die sind die, die die Zukunft verändern und die Zukunft machen. Und dann haben vor Jahrzehnten schon Leute geschrieben, dass es vielleicht die Konservativen sind, weil die Umgebung sich so schnell verändert, dass die Lokomotive eigentlich die Umgebung ist und die sitzen bleiben. Und zwar genau im richtigen Moment, in dem Moment, was sie für sich und für ihre Gesellschaft als richtig definieren, dass das die sind, die Zukunft machen.
Es gibt jetzt zwei Dinge, die ich... Es gibt zwei Dinge, die ich bemerkenswert finde. Sie sind Jahrgang 91, engagieren sich in der Parteipolitik, in der CDU, das ist das eine. Das andere ist, Sie bekennen sich zu christlichen Werten auch ganz offen. Sie haben sich ein Tattoo stechen lassen mit Jesus, haben Sie mir vorhin gezeigt in der ersten Reihe. Unterschätzen wir Älteren gelegentlich die Jugend, wenn es um die Frage geht, Werte, Engagement?
Ich glaube, dass man manchmal vielleicht Erfahrung überschätzt, dass es also vielleicht gar nicht zwingend am Alter liegt, sondern dass Leute, die mehr Zeiten über Dinge nachzudenken, sich in ihrem Endurteil vielleicht sicherer fühlen als Leute, die vielleicht noch nicht so lange Zeit hatten. Ganz grundsätzlich haben wir einen demografischen Wandel, der einfach meine Generation mickrig zurücklässt und unsere Lobbyarbeit schwer macht und unsere Durchsetzung schwer macht. Ich habe, das ist ganz interessant, Richard von Weizsäcker einmal getroffen. Da war ich 18 Jahre alt und hatte meine Digitalkamera dabei und habe ihn um ein Foto gebeten. Und da fragte er mich, warum ich denn ein Foto mit ihm machen möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, weil sie wichtig sind. Dann hat er gesagt, naja, in 50 Jahren bin eben nicht ich wichtig, da bin ich gar nicht mehr da, sondern die Jungen sind wichtig, denn die machen ja die Zukunft, die leben in der Zukunft. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was unterschätzt wird. Dass gerade Menschen, die in meinem Alter sind, in einer Zukunftsperspektive denken, dass wir uns wirklich wünschen, dass Systeme in 20, 30, 40 Jahren noch funktionieren. Und andere Leute vielleicht nicht das sehr betroffene Selbstbewusstsein haben, obwohl ich schon glaube, und das ist auch in meinem christlichen Menschenbild verankert, deswegen bin ich in der Volkspartei, weil ich schon glaube, ich möchte, dass es meinen Großeltern gut geht und Großeltern wollen, dass es ihren Enkeln groß geht. Und wenn ich in prekären, jungen Beschäftigungsverhältnissen unterwegs bin und auf der Straße nach jedem Penny gucken muss, dann habe ich nicht die Zeit, alten Menschen über die Straße zu helfen.
Die Personen, die Richard von Weizsäcker meinte, sind heute in der Politik angekommen, sie regieren oder auch nicht. Und jetzt würde ich gerne noch mal darauf beharren, auf unser aktuelles Thema aus der Politik zurückzukommen, weil ich glaube, dass viele im Saal sich auch für dieses Thema interessieren. Wir haben Parteien, die nicht regieren wollen. Das ist neu in Deutschland. Die FDP nicht in einer Jamaika-Koalition. Und die SPD, glaubt man ihrem Vorsitzenden bis gestern, will gar nicht regieren. Ist das richtig und ist das vereinbar mit dem Geist unserer demokratischen Kultur, dieses Verhaltens, das wir gerade sehen, Professor Schallenberg?
Das glaube ich nicht, dass das vereinbar ist. Ja, wenn Sie so direkt fragen, dann kommt auch direkt die Antwort. Ich glaube schon, gestern, glaube ich, war in einer überregionalen Zeitung aus Frankfurt ein sehr guter Kommentar, aber in anderen Zeitungen sicher auch. Ich finde, dass unser Grundgesetz und unsere Demokratie und auch jetzt die Prozedur, die der Bundespräsident ja durchzuführen hat, ja gerade von den Parteien erwartet, dass sie nach beendetem Wahlkampf das Wunschkonzert beenden und jetzt versuchen, Schnittmengen herzustellen. Und das ist sozusagen nicht ehrenrührig, sondern gehört ganz elementar zum politischen Geschäft. Also würde ich sagen, ist die raison d'être unserer Demokratie. Gerade nicht das Kämpfen, also wie bei Malefiz, einer gewinnt, sondern wie bei Mensch ärgere ich nicht, alle gewinnen, nur vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit. Und dementsprechend finde ich das Bemühen darum, nach dem Wahlkampf, nachdem der Wähler sein Votum abgegeben hat, das Bemühen um eine Koalition überhaupt nichts, was das Land auf Dauer schwächt. Man kann darüber nachdenken, ob eine große Koalition auf Dauer sehr auszehrend wirkt und die Ränder dann sehr stark werden lässt. Aber ich meine, das wären dann auch politologische Glasperlenspiele. Sondern zunächst einmal geht es darum, Schnittmengen herzustellen. Diese Schnittmengen können sehr schmerzhaft sein und man kann es auch einer kleinen Partei wie der FDP vielleicht nicht verdenken, dass sie dann am Ende von Todesangst getrieben doch wieder nach den Sondierungsgesprächen ausschert. Das kann schon sein, aber eigentlich entspricht das nicht dem, was das Grundgesetz und unser Staatswesen vorschreibt, auch unser Wahlrecht ja nahelegt.
Professor von Weizsäcker, Sie waren selbst Abgeordnete der SPD bis 2005. Scheut Ihre Partei einen der ältesten Werte, die Verantwortung zurzeit? Wie sehen Sie das?
Ganz und gar nicht. Man hatte die Erfahrung gemacht, dass eine große Koalition unter der Leitung einer Kanzlerin von der anderen Seite die SPD systematisch schwächt. Punkt. Das ist eine ganz massive Erfahrung gewesen und das wollte man nicht automatisch nochmal machen. Schulz hat nie gesagt, er will nicht regieren. Er hat nur gesagt, er will nicht zweite Figur unter der gegenwärtigen Kanzlerin sein. Kann ich nachvollziehen. Ich halte es trotzdem für falsch. Das ist eine andere Frage. Mir kommt es eigentlich, wenn wir über Werte reden, auch darauf an, und das haben Sie ja freundlicherweise angedeutet, dass unsere Enkel es gut haben und nicht die heutigen Wählerinnen und Wähler. Das ist ja die eigentliche Katastrophe, dass die heutige Populismusdemokratie dazu führt, dass immer nur das Jetzt und allenfalls das Morgen, aber nie das Übermorgen diskutiert wird. Das ist die eigentliche Wertekatastrophe. Und im Übrigen finde ich es wunderbar, was Herr Schallenberg gesagt hat, die Schwachen schützen. Das, was ich vorhin gesagt habe über Werteverluste mit dem Eintritt der Globalisierung, als das Kapital nichts mehr zu fürchten hatte, ist die Durchsetzung des Sozialdarwinismus. Übrigens falsch verstandener Darwin. Darwin hat sowas nie gesagt. Aber im angelsächsischen Raum ist Sozialdarwinismus, der Sieg der Starken über die Schwachen, geradezu moralisch überhöht. Und das ist eine ganz gefährliche Sorte von Moral. Und demgegenüber sagen wir, unter anderem in dem neuen Buch vom Club of Rome, wir sind dran, Darwin wird falsch verstanden. Er hat seiner Evolutionstheorie ihre bleibende Gestalt gegeben, nachdem er gemerkt hat auf den Galapagos-Inseln, dass schwache Finken sich evoluieren können in der Abwesenheit von Konkurrenz vom Festland. Und das war für ihn die eigentlich spannende Geschichte. Er war begeistert von dem Entstehen von Vielfalt. Und Sozialdarwinismus ist Vernichtung von Vielfalt. Das haben Sie sehr schön ausgedrückt.
Ich merke schon, wir haben da an dieser Stelle einen leidenschaftlichen Punkt bei Ihnen erreicht. Was sind denn die Herausforderungen von übermorgen? Was vermissen Sie in der Politik, wenn Sie sagen, wir denken nur ans Heute und ans Morgen? Wo sind die Defizite?
Ein Kernsatz ist von einem früheren Weltbankökonomen und Mitglied des Club of Rome, Herman Daly, der unterscheidet zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. In der leeren Welt kann man fischen und jagen und Bergbau treiben und roden. Das ist alles völlig in Ordnung, weil es kleindimensional ist. Und heute haben wir 7-mal mehr Menschen als zur Zeit von Darwin oder Kant oder irgend so jemand. Heute haben wir eine volle Welt. Wenn man heute mehr Fische haben will, muss man verhindern, dass sie alle weggefischt werden. Ja? Das war in der leeren Welt völlig anders. Wir brauchen eine neue Moral. Und wir fordern sogar eine neue Aufklärung. Wir sagen, die alte Aufklärung ist verkommen zu einer Rechtfertigungslehre im Sinne von Sozialdarwinismus, dass der Starke siegt. Und Rationalität alleine ist auch nicht gut genug. Utilitarismus ist nicht gut genug, Reduktionismus ist nicht gut genug und das sind sozusagen die Überbleibsel der großartigen rationalen Aufklärung. Und jetzt müssen wir für die volle Welt eine neue Art von Aufklärung entwickeln. Da spielt dann unter anderem die Balance eine riesige Rolle. Balance zwischen Frauen und Männern und nicht dadurch, dass die Frauen alle Dummheiten der Männer nachmachen, sondern dass sie ihre eigenen Kräfte mitentwickeln und dass die Männer das auch vernünftig tolerieren. Oder Balance zwischen Markt und Staat. Zur Zeit von Adam Smith war das völlig klar, da war die geografische Reichweite des Marktes und des Staates identisch. Da war der Markt völlig in Ordnung. Aber heute ist der Weltmarkt dominant geworden und sagt den Staaten, was sie zu tun haben, damit in ihrem Staat noch die Kapitalrendite stimmt. Das ist doch verrückt. Also wir brauchen Balance an 20 verschiedenen Stellen. Darüber geht sozusagen der zentrale Teil unseres Buches für den Club of Rome, damit auch künftige Generationen noch was zu lachen haben.
Das war das perfekte Stichwort, Frau Dr. Herrhausen. Genau damit beschäftigen Sie sich ja in Ihrer Gesellschaft mit der Verantwortung von Eliten. Das war ja auch ein Thema, dass Ihren Vater zeitlebens sehr beschäftigt hat und er viele kluge Gedanken dazu formuliert hat. Haben Sie den Eindruck, dass unsere Eliten, da sprechen wir jetzt wahrscheinlich von den wirtschaftlichen Eliten, diesen Herausforderungen, wie sie Professor von Weizsäcker gerade formuliert hat, gerecht werden?
Also ich glaube, man kann da sicher noch was besser machen. Vielleicht 2 Punkte. Zum einen, um direkt Herrn Professor von Weizsäcker noch was hinzuzufügen. Sie haben ja gesagt, wir sollten an das Morgen und an das Übermorgen denken. Und Sie haben gefragt, was sind denn die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen sollten? Ich fand dieses Stichwort Balance sehr gut. Für mich gibt es aktuell 3, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, aber aktuell für uns in Deutschland drei große Herausforderungen, sagen wir mal, bis Ende dieses Jahrhunderts, vielleicht schon früher. Wir werden für unsere Gesellschaft definieren müssen, die Balance oder das Verhältnis von Mensch zu Maschine, Stichwort Digitalisierung. Wir werden definieren müssen, das Verhältnis von Mensch und Planet, ja, das haben Sie angesprochen, gerade volle Welt, und wie können wir eigentlich nachhaltig diesen Planeten bewohnen. Und das Dritte, das ist vielleicht so ein bisschen schon wieder in Vergessenheit geraten, aber wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, mindestens genauso wichtig ist für uns hier das Verhältnis von Deutschen und Einwanderern. Und da empfinde ich es so, dass wir durchaus diese Diskussionen auch sozusagen mit diesem Übermorgen im Kopf mal führen sollten. Ich habe dafür auch die Antworten nicht, aber ich würde Ihnen sehr stark zustimmen, wenn Sie sagen, wir haben ein Problem darin oder es ist nicht gut, dass wir diese ganzen Diskussionen immer nur mit dem Jetzt vor Augen führen. Das Zweite ist, Sie haben, Herr Kroos, nach meinem Vater gefragt und haben gesagt, für ihn war das Thema gesellschaftliche Verantwortung sehr wichtig. Mich hat, als ich seine Aufsätze und Reden gelesen habe, zunächst verwundert, wie stark er die Lanze bricht für die soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Weil für mich ist das ja das Modell, in dem wir aufgewachsen sind und was man gar nicht so groß hinterfragen muss. Wenn man sich jetzt aber mal sozusagen das Leben von Alfred Herrhausen vor Augen führt, er ist 1930 geboren worden, sozusagen dann 1933 die Machtergreifung der Nationalsozialisten, dann Zweiter Weltkrieg, dann die Teilung Deutschlands und auf einem ja geografisch irgendwie sehr kleinen Raum eigentlich diese zwei konkurrierenden Modelle von Kommunismus und eben dem Versuch, die soziale Marktwirtschaft aufzubauen. Und dann schließlich 89, drei Wochen vor seiner Ermordung, der Fall der Mauer. Das heißt, er hat jetzt im Vergleich zu uns, ja, zumindest wenn wir in Deutschland jetzt nur gucken, sehr viel breitere, unterschiedliche politische Systeme kennengelernt und hat an eigenem Leib erfahren, was für Auswirkungen das auf sein persönliches Leben und das Leben seiner Familie hat. Und dann, finde ich, wird man, also erstaunt es einen nicht mehr so, dass er sich eben in der Gesellschaft sehr stark eingebracht hat und gesagt hat, wir müssen sozusagen auch diese Freiheit, die wir haben, für diese Freiheit jeden Tag kämpfen.
Welche Entwicklung würde Ihren Vater denn heute am stärksten beunruhigen? Was würde er zu seinem Thema machen? Was meinen Sie?
Da müssen Sie mir jetzt 5 Minuten geben, um darüber nachzudenken, bitte. Ich komme drauf zurück.
Sehr gerne. Aber ich würde gerne ein Stichwort, das eben viel nochmal aufgreifen, der Mensch und der Planet. Und da freue ich mich natürlich, hier den Club of Rome mit am Tisch zu haben, weil es ist natürlich ein Thema, das uns die nächsten Generationen beschäftigen wird und das ja hier auch im Herzen des Ruhrgebiets von großem Interesse ist. Der Klimawandel, vor allem der gesellschaftliche Anteil, der uns angeht zur Bewältigung des Klimawandels, Professor Weitziger. Und wie lassen sich Ihrer Meinung nach die Werte Recht auf Arbeit und Recht auf einen gewissen Wohlstand vereinbaren am Ende mit den Erfordernissen des Klimaschutzes und der Tatsache, dass jeder Deutsche im Durchschnitt, glaube ich, 11 Tonnen Kohlendioxid verbraucht und Menschen in Bangladesch ökologisch hervorragend nur 0,4 Tonnen mit dem Problem, dass aber denen das Wasser bis zum Hals steht und nicht uns. Wie lässt sich das vereinen?
Zunächst mal kann man sagen, dass weltweit, ganz besonders in den USA, die Aktienwerte von Kohle dramatisch abgenommen haben, während bei erneuerbaren Energien geht es bergauf. Dass es bei uns da gewisse Schwierigkeiten gibt, liegt daran, dass die Chinesen uns überholt haben. Und wir arbeiten daran, dass, was übrigens Obama ausdrücklich in einem wissenschaftlichen Artikel im Januar 2017 publiziert hat, dass Energieeffizienz und erneuerbare Energien ungefähr 10-mal so viel Arbeitsplätze schaffen wie die alte Kohle. Das ist empirische Daten. Und dass insofern die Behauptung seines Nachfolgers Trump, um der Arbeitsplätze willen, müsse er zum Klimaleugner werden, einfach empirisch nicht haltbar ist. Das Gegenteil ist richtig. Die Frage ist natürlich, Strukturwandel sollte natürlich immer so sein, dass es keine Kapitalvernichtung gibt. Das heißt, man muss die Übergänge so gestalten, dass man immer gerade mit dem Neuinvestierten die Zukunft macht, ohne dass das Altinvestierte, da bin ich völlig auf Ihrer Seite, kaputt gemacht wird. Also in Amerika haben Sie neuerdings das Lieblingswort Disruption, Disruptive Technologies. Das sind welche, die alles andere kaputt schlagen. Und darauf sind Sie mächtig stolz. Darauf wäre ich überhaupt nicht stolz. Und zwar im Sinne der Arbeitsplätze.
Ist Ihnen die Antwort eingefallen, Frau Dr. Hersen? Ja. Bitte, wir sind sehr gespannt.
Es gab auch, glaube ich, im November 1989 ein Interview mit meinem Vater, ein einstündiges Fernsehinterview, Wortwechsel. Und er wurde auch hier angesprochen, warum er sich mit Themen der Regenwaldabholzung beschäftigt, mit der Umwelt. Zerstörung. Und die Frage war des Journalisten, werden wir diese Probleme lösen? Und er sagte damals, wir werden sie lösen müssen, sonst werden wir diesen Planeten unbewohnbar machen. Also bei den drei Themen, die ich vorhin angesprochen habe, ich glaube, es ist das Thema Mensch und Planet, was ihn am meisten beunruhigen würde.
Monsignore Schallenberg, wie beschreibt der Moraltheologe diesen ausgeglichenen Mittelweg, den wir am Ende brauchen, zwischen den Marktgesetzen des Kapitalismus und den Bedürfnissen von mittlerweile 10 Milliarden Menschen?
Ja, der Moraltheologe verweist darauf, dass wir ja nur begrenzten Zugang und Zugriff haben auf das Innere des Menschen. Also die Moraltheologie ist eigentlich ja eine Disziplin, die aus der Beichtschule katholischerweise entstanden ist und sich eigentlich mit der Gewissensbildung beschäftigt. Jetzt ist vielleicht die Möglichkeit, doch das nochmal einzuspielen, was Sie erwähnt haben, dieses mit der Haltung. Wir haben das im Deutschen schön mit dem Dreischritt, das kann man sich schön so auf einer Synapse ablagern und da dran so geistig rummümmeln. Halt, Haltung, Verhalten. Das ist eigentlich nicht schlecht im Deutschen. Im Englischen ist es zum Beispiel inner Anchor, also der innere Anker. Was ist das, was mich innerlich Halt finden lässt? Darüber nachzudenken, dass das heute viel schwieriger zu finden ist als früher, wo es vorgegeben war, das wäre auch interessant. Also ich glaube nicht, dass wir von einem Werteverfall zu sprechen haben, sondern dass wir davon zu sprechen haben, dass es für das Individuum sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist, heutzutage eine Entscheidung für einen oder zwei oder drei Grundwerte zu treffen, als es früher, wo gar nicht groß gefragt wurde. Wenn man in Oberbayern aufwuchs, dann war klar, was für Grundwerte man hatte, zum Beispiel, oder im oberen Sauerland. Sodass heute also so sozusagen die Auswahl von Grundwerten, die zur Verfügung stehen, auch in unterschiedlichen Lebensphasen, sehr verwirrend ist. Also das meine ich, Haltung, das, was die Alten die Tugend nannten, und dann das konkrete Verhalten. Das ist eigentlich das klassische Feld der Moraltheologie, das innere Gewissen. Ich glaube, Herr von Weizsäcker, dass wir die Fortführung der Aufklärung brauchen, aber dass diese Aufklärung, die wir Kant verdanken habe, mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, aber Mut nachzudenken, dass das, glaube ich, in jeder Generation von neuem anfangen muss. Und wenn man dann sieht, wie etwa in China jetzt agiert worden ist beim Volkskongress, dann kommen einem natürlich schon Zweifel, ob das überhaupt ein sehr großer Exportschlager ist oder der Exportschlager der sozialen Marktwirtschaft. Wenn man denkt, dass also bei Diskussionen, einschlägigen Diskussionen in den USA völlig selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass man keine solidarische Krankenversicherung braucht, dass das also völlig abstrus ist, ein hölzernes Eisen ist und man auch den geschätzten Gesprächspartner nicht deutlich machen kann, dass das eine Solidaritätspflicht ist. Also dann denkt man schon, ja, vielleicht gibt es doch unterschiedliche Mentalitäten, so wie es unterschiedliches Klima gibt. Aber ich will, also es ist wirklich frappant zum Teil, bei ganz zivilisierten Zeitgenossen, die einen aber ungläubig anstarren, wenn man eben auf solche Sozialversicherungssysteme zu sprechen kommt. Deswegen gibt es ja eben nicht nur die Moraltheologie mit dem Zugriff oder dem Anspruch an das Gewissen, sondern dann gibt es die Sozialethik und die Institutionenethik, die sagt, wir legen jetzt mal Institutionen fest und nach denen hat sich jeder zu richten in unserem Gemeinwesen. Und deswegen ist sozusagen der Moraltheologe dann auch immer interessiert an dem Blick auf Institutionen, sodass, um nochmal das Bild von Kain und Abel aufzugreifen, sodass selbst wenn der Kain wünschte, den Abel erschlagen zu wollen, es ihm nicht erlaubt wäre, er gar nicht in die Versuchung käme, das zu tun. Sodass dann allerdings natürlich übrig bleibt, und das will ich doch vielleicht auch noch kurz gerne ansprechen, sodass dann am Ende übrig bleibt, dass der Staat zwar den Abel versichert hat vor dem Mord durch Kain, also dass kein Mensch mehr getötet wird, aber das ist ja längst nicht der Sinn des Lebens, dass man nicht getötet wird, sondern der Sinn des Lebens ist ja, dass man geliebt wird. Also wer wird schon gerne nicht getötet, sondern er möchte ja geliebt werden. Und das kann man jetzt nochmal sehr ernsthaft, glaube ich, kommt von Augustinus, nicht von mir. Schön, diese Einsicht von Augustinus, dass dieses Verlangen nach Glück, dass das vom Staat überhaupt nicht befriedigt werden kann, sondern der Staat hofft, dass Menschen, indem sie nicht getötet werden, Menschen finden, die sie lieben. Jetzt kann man das nochmal auf die Entwicklung, die demografische Entwicklung in unserem Land oder in der westlichen Gesellschaft hinwenden und sagen, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir mit und ohne digitalisierten Robotern eine sehr, sehr anwachsende, älter werdende Bevölkerung haben. Also das, glaube ich, ist eine Herausforderung unserer Grundwerte. Wollen wir uns nur zu Tode pflegen oder wollen wir uns bis zum letzten Tag des Lebens begegnen? Und wenn man jetzt sieht, in die Altenheime hineingeht, in die Pflegeheime, in die Forschungen über Demenzerkrankungen und, dann wird es eine sehr, sehr, sehr drängende Fragestellung, die jetzt ausnahmsweise mal nicht global betrachtet werden muss, sondern ganz konkret bei uns vor Ort betrachtet werden muss.
Sie sprachen eben vom inneren Anker, den man braucht und den es früher gab in Oberbayern. Sie spielen auf die Rolle der katholischen Kirche an. Das war ziemlich naheliegend. Wer liefert denn jetzt aber uns heute den inneren Anker, den eine Gesellschaft braucht, die auf Werten fußen will, wenn die Kirchen immer weniger Menschen erreichen? Wo kommt die Konkurrenz her?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Konkurrenz kommt eigentlich, ja, wo kommt die Konkurrenz her? Was hat Charles Taylor, der große Analytiker der säkularen westlichen Gesellschaft? Wir sprechen ja nur vom Westen. Interessanterweise und auch verstörenderweise gar nicht von den USA, die ja einer relativ ungetrübten Religiosität, wie immer man die an beurteilen mag, sich erfreuen, sondern also westliche Welt, Kanada aber zum Beispiel schon. Wir sprechen aber gar nicht von Lateinamerika, Afrika und Asien zum Beispiel, was jetzt diese Säkularisierung anbetrifft. Säkularisierung meint, dass Gott immer unklarer wird, was damit eigentlich gemeint ist. Und damit wird es natürlich jetzt schwerer, sich einer großen, so nennt Charles Taylor das, das ist aber, glaube ich, ganz gut illustriert von ihm, dass es in der westlichen Gesellschaft sehr schwer wird, eine gemeinsame große Erzählung noch zu tradieren. Das bringt natürlich auch den Konservativismus etwas in die Bredouille, weil man sozusagen sich schwer tut mit dem Bewahren und dem Tradieren und dem Erhalten von solchen großen Erzählungen. Also Weltverbesserungserzählungen, menschheitsverbessernden Erzählungen. Das Individuum sagt, diese Konzepte sind mehr oder weniger gescheitert. Johannes Paul II., um den mal unvermittelt einzuspielen, hat mal gesagt, das 20. Jahrhundert mit all den Schrecken hat auch beigetragen zu einer großen Erschütterung der Hoffnungen. Also im Grunde ist alles ausprobiert. Der Boden der Menschheitsgeschichte im Westen ist relativ kontaminiert und ausgelaucht. Und eine Fruchtwechselwirtschaft wird da nicht mehr viel dran ändern können. Im Namen Gottes sind ja entsetzliche Dinge auch geschehen, muss man auch bedenken. Und alleine ein Blick auf Gestalten wie Hitler und Himmler beweisen uns ja, dass das nicht ungetaufte Heiden waren, sondern wohl katholisch getaufte, zur Erstkommunion und Beichte geführte Katholiken, die auf solche Ideen gekommen sind. Also das, glaube ich, erschöpft die westliche Gesellschaft. Und dann, Ihre Ausgangsfrage war, wo kommen die Werte her? Tja, aus dem Erleben von Familie, aus dem Erleben von Eltern. Wahrscheinlich ist das, was am ehesten noch vor Augen steht einem Menschen. Die Kirche als Institution, das muss man, glaube ich, deutlich sagen, wird da eher einer unter vielen sein, ein Agent unter vielen. So sehr ich das auch bedauern mache, aber das spielt ja keine Rolle. Und ich glaube, dass das Individuum sehr auf sich zurückgeworfen sein wird in dieser westlichen Gesellschaft. Und dass dementsprechend dann aber Ehe und Familie, ein Aufwachsen in solchen Räumen von Liebe und Geborgenheit und Urvertrauen, dass das sehr, sehr wichtig wird. Wenn die Religion und der Glaube dazu beitragen kann, umso besser. Aber das muss nicht notwendig der Fall sein. Schweden ist sehr säkularisiert, aber nicht ein Land, in dem die Menschen schrecklich unglücklich sind.
Frau Dr. Herrhausen, der Professor von Weizsäcker ist gerade richtig emotional geworden, als es darum ging, die neuen disruptiven Kräfte im Markt zu beschreiben. Und da kommen wir jetzt von Himmler und Hitler ganz schwierig auf Google und Facebook. Ich bitte diese holprige Überleitung zur nächsten Frage zu entschuldigen. Aber ich würde gerne auf diesen Punkt zurückkommen, die Frage soziale Verantwortung der wirtschaftlichen Eliten, der neuen Helden, die die Welt wirklich disruptiv verändern. Wie viele Werte stecken in diesen neuen Unternehmen, die ganze Märkte jetzt quasi davon fegen? Auch den Markt, in dem wir Journalisten unterwegs sind, wird disruptiv verändert. Geschäftsmodelle verändern sich. Mit einem Geschäft, das ja teilweise parasitäre Züge hat, weil es nichts Eigenes entsteht, sondern weil man auf das setzt, was quasi von anderen kommt. Wie sehen Sie die Verantwortung dieser neuen Eliten? Machen die sich überhaupt Gedanken um die Gesellschaft? Oder ist es eine völlig neue Generation von Managern, denen es erst in zweiter Linie in den Sinn kommt?
Also zunächst mal kann ich ja auch nicht in den Kopf oder in das Herz von Herrn Zuckerberg oder von Herrn Bezos oder ähnlichen hineinschauen. Wenn man jetzt mal ganz pauschal sich traut, dazu was zu sagen, dann würde, oder sagen wir mal so, dann ist meine vorsichtige Beobachtung dazu, dass wir hier gerade an einem Punkt sind und wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben werden, wo sozusagen diese gesellschaftliche Verantwortung wie nachgezogen wird. Ja? Also die Unternehmen sind vielleicht vor allen Dingen gestartet und die Unternehmer haben vor allen Dingen zunächst mal eine Chance gewittert und vielleicht in dem Sinne, wie Herr Professor von Weizsäcker das sagte, ungezügelt da ihre Chancen ausgenutzt. Je nach Markt ist es aber schon so, dass ihnen da inzwischen auch was entgegengesetzt wird. Und entweder dann sozusagen im vielleicht vorauseilenden Gehorsam oder spätestens dann durch Regulierung da dieses gesellschaftliche Verantwortung ja, nachgezogen werden, wenn Sie so wollen. Dass dabei nicht Disruption passiert, das will ich damit gar nicht sagen. Aber wenn Sie, wir werden das jetzt auf der Denke an Deutschland-Konferenz, die Sie angesprochen haben, wahrscheinlich sehen, aber was mir zugetragen wurde, ist, dass zum Beispiel ein Deutschlandchef von Google sehr viel gemäßigter auftritt als vielleicht noch ein Steve Ballmer, der den bekannten Money Dance vor einigen Jahren aufgeführt hat auf der Bühne. Also ich glaube, das sind immer so Bewegungen und dann auch wieder ein Stück weit Gegenbewegungen.
Um zu verhindern, dass wir heute Abend bei der Beschreibung von Werten oder Defiziten bei den Werten depressiv auseinandergehen, habe ich mir fest vorgenommen, einen optimistischen, einen positiven Blick in diese Debatte zu richten und würde gerne eine Schlussrunde einläuten mit der Frage, wo sehen Sie denn einen positiven Wandel? Und vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Professor von Weizsäcker. Was gibt es für Entwicklungen in der Gesellschaft, wo Sie sagen, da tut sich was? Das gibt Grund für Optimismus. Da passieren Dinge, die wir in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben. Kurzum, was würde Sie erfreuen?
In der jungen Generation ist das Auto nicht mehr selbstverständlich. Man findet, man kann auch ohne. Ökologische Ernährung ist vernünftig. Und im Übrigen muss ich sagen, eine der erfreulichsten und positivst stimmenden Veröffentlichungen der letzten zwei Jahre war die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus. Der hat das alles wunderbar beschrieben. Er schreibt aber auch, dass wenn ein Beobachter vom fernen Stern sich das hier anguckt, dann sieht das aus wie ein Selbstmordprogramm. Das heißt, wir müssen wirklich wahnsinnig was lernen, damit es eben auch noch künftige Generationen gibt. Das ist keineswegs selbstverständlich.
Monsignore Schallenberg.
Ja, erfreulich. Da würde ich zwei Dinge nennen. Das erste, das wird Sie vielleicht erstaunen, dass ich das sage, das ist Gleichberechtigung. Auch Gleichberechtigung der Frau natürlich, Gleichberechtigung aber vom Menschen. Deswegen meinte ich, dass Sie das erstaunen wird. Ich will aber damit sagen, ich denke oft an meine Großmutter, die war Jahrgang 05 aus Arnsberg im Sauerland gebürtig und war das erste Mädchen, was am Laurentianum in Arnsberg Abitur machen durfte. Oder Edith Stein, die so gerne Habilitation machen wollte. Und der preußische Kultusminister hat sie dann beschieden, das wäre für eine Frau nicht unbedingt notwendig. Damit war das vom Tisch. Und das ist ja nicht 1000 Jahre her oder nicht 30-jähriger Krieg, sondern ja. Und meine Großmutter hat davon oft erzählt, was sie da zu Hause, und dann hat sie entsprechend eine Ohrfeige bekommen und dann ist sie nochmal hingegangen zum Papa und hat nochmal gefragt und dann ist der Papa zum Propst gegangen, der musste das erst befürworten und so weiter und so fort. Also ich will sagen, das ist doch eine Errungenschaft, die ist sehr, sehr wesentlich. Und zwar Gleichberechtigung jetzt sozusagen, dass wirklich durch Bildung die Menschen in die Lage versetzt werden, sehr, sehr umfangreich ihre Talente zur Entfaltung zu bringen. Das ist, glaube ich, etwas, was in der westlichen Gesellschaft eine große Errungenschaft ist. Und das Zweite, und das würde ich auch sagen, also das ist das Erste, das ist mit Bildung verbunden und daran muss man weiterarbeiten. Und das Zweite, was für, jetzt komme ich aus so einem Haushalt, selbst so ein Arzthaushalt im Sauerland, aber was für medizinische Fortschritte wir machen und was für Möglichkeiten wir haben, Menschen bis ins hohe Alter wirklich nicht nur als Objekte von Pflege zu betrachten, sondern selbstständig zu halten und sie auch, was haben wir für Erfahrungen mit diesen Generationshäusern aus Schweden oder die Malteser machen dieses Sylvia Hammett-Projekt, Demenzkranke zum Beispiel zusammenzuführen mit gesunden oder nur leicht Demenzerkrankten, also solche Dinge. Das gab es doch vorher überhaupt nicht. Ich habe gelesen von einem österreichischen Schriftsteller, dessen Seebacher, oder heißt er Seetaler, Robert Seetaler heißt er, glaube ich, ein ganzes Leben, so heißt er, oder? Robert Seetaler, ein ganzes Leben, ganz ja, schönes Buch. Da beschreibt er das Leben eines Bauern in einem Tiroler Dorf, der wird so 1895 geboren. Wir romantisieren vielleicht auch manchmal Zustände in Großfamilien früher. Wie viele wurden auf der zweiten Stelle in Klaus, habe ich in den Totenbüchern geblättert. Todesursache unbekannt. erstickt zum Beispiel, weil man es einfach nicht mehr aushielt, zum Beispiel auf den Höfen, Großfamilie, Großfamilie, Großfamilien, was heißt das? Was für Belastungen? Also das will ich sagen, das ist auch das Zweite, dass wir Menschen ermöglichen, in Schwächen, gerade in Altersschwächen, wirklich menschenwürdig weiterzuleben durch eine solche solidarische Gesellschaft.
Also es ist positiv, dass weniger erstickt wird. Und
Also die Pflegeversicherung zum Beispiel, ganz konkret genommen, ist, glaube ich, eine große, große Errungenschaft.
Ich muss jetzt natürlich nochmal nachfragen, weil das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau jetzt von Ihnen kam. Wie weit sind wir denn in der Kirche? Wie weit wird das noch gehen?
Ja, das war jetzt... Okay, das war jetzt vorgelegt. Ich hatte auch gedacht, vielleicht wird es übergangen. Ja, ich glaube, dass das sehr schwierig ist, in einer westlichen Gesellschaft deutlich zu machen, dass das männliche Amtspriestertum der römisch-katholischen Kirche nicht Ausdruck von Diskriminierung der Frau sein soll. Da bräuchten wir aber jetzt länger. Also ich glaube, das ist jetzt nicht gemeint als Ausflucht. Ich glaube, dass man das erklären kann. Ich erkläre das auch gerne. Ich bin auch der Meinung, dass das eine gültige römisch-katholische Tradition ist. Aber ich gebe zu, dass es sehr schwer ist, das zu erklären, insbesondere in kurzer Zeit, und dass man viele Denkvoraussetzungen machen muss. Und ich gebe auch zu, auch das noch gebe ich zu, dass es sehr missverständlich wirkt. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich stelle fest, für diese Antwort bräuchten Sie dann doch etwas mehr als 5 Minuten. Ich
würde vorschlagen, keine Erklärung,
wir vertagen dieses Thema, dieses Disruptive. Und ich gebe die Frage an Frau Dr. Herrhausenweiser. Was stimmt Sie positiv?
Ich mache dann die Zeit dafür wett. Also mich stimmt positiv, dass es eine Repolitisierung der Gesellschaft gibt, dass auch Menschen, die nichts anderes kennen als Wohlstand und Freiheit in Deutschland, bereit sind, sich auch für den Erhalt zu engagieren. Man sieht das an gestiegener Wahlbeteiligung, man sieht das an steigenden Parteimitgliedschaften. Man sieht das an auch außerparteilichen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Seit Anfang des Jahres gehen in deutschen Städten Tausende von Menschen für Europa auf die Straße. Das stimmt mich sehr positiv.
So, und jetzt hat ganz im Sinne von Professor von Weizsäcker die Jugend das Schlusswort in dieser Runde. Frau Kinnert, was stimmt Sie positiv?
Zwei Dinge will ich erwähnen. Ich glaube, beim ersten möchte ich mich auf einen Vorstoß von Alfred Herrhausen beziehen, nämlich auf etwas, was ja auch sehr kritisiert wurde, nämlich den Schuldenerlass für Dritte Weltländer. Was ich gar nicht verstanden hatte, als ich es das erste Mal gelesen habe, als moralistischen Großmut, sondern als total im Sinne nationaler Souveränität. Wenn es in anderen Ländern den Leuten gut geht, haben sie gar nicht erst den Grund, externe Systeme, in externe Systeme einzuwandern. Und wenn ich mir ansehe, wie der G20-Gipfel in Hamburg über Strukturchancen in Afrika diskutiert hat, dann glaube ich, dass gerade der Egoismus wohlstandsschwangerer Gesellschaften dafür sorgt, dass es im Ausland bald besser geht. Und das Zweite ist, glaube ich, was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Technologie einen ganz einfachen Wissenstransfer leistet, der mit ganz wenig Kosten verbunden ist. Ich habe einen Freund, der Arzt ist, der auf seinem iPad über eine Internetverbindung auf einem Laptop in Bangladesch jungen Medizinstudenten dort Unterricht gibt. Und in Bangladesch funktioniert die Internetverbindung. Manchmal hakt es, weil er auf deutschem Schienenverkehr kein Internet bekommt.
So, ein weiterer Grund für Zuversicht, Zuversicht für die Zukunft. Und jetzt wären wir an dem Teil angekommen, wo das Publikum zu Wort kommt, Diskussionsbeiträge abliefern kann oder idealerweise Fragen stellen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen mit Mikrofonen, die sind unterwegs. Wer möchte meine Podiumsgäste befragen? Da das, sehe ich eine, genau hier die fünfte Reihe rechts.
Ja, ich fange da gerne mal an. Also es reizt jetzt natürlich noch mal nach der Rolle der Frau in der katholischen Kirche zu fragen. Die Erklärungsansätze waren vielversprechend. Verzichte aber mal darauf. Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen. Das Thema ist ja auch ein bisschen über eine vielleicht nicht ganz AGG-konforme Alterseinordnung vorgenommen worden, also die, die sozusagen zu den jungen Menschen gehören, von 25 bis 40. Und wenn ich an meine eigene Hochschule beispielsweise denke, dann gibt es da so reflexartige Wahrnehmungen. Ich glaube, mit Sokrates fing das an, also die Jugend von heute ist nicht mehr das, was die Jugend früher mal war. Und so implizit haben wir immer eine Wertedebatte, die eigentlich in Richtung der jungen Menschen geht. Und wir unterstellen so implizit, das sind eigentlich unsere Problembären. Wenn ich mir das Podium so anhöre, dann habe ich den Eindruck, dass wir im Wesentlichen über Werteprobleme der heutigen Entscheidungsträger gesprochen haben. Also die, die möglicherweise keine Verantwortung übernehmen oder die, die möglicherweise, ich sag mal, auch unternehmerische Entscheidungen treffen, wo man zumindest darüber nachdenken könnte, ob das im Sinne der christlichen Soziallehre beispielsweise passfähig wäre. Vielleicht eine zweite Anmerkung. Zumindest der erste Teil des Podiums ging sehr stark darauf ein, dass irgendwo christliche Werte werteprägend sind. Monsignore Scheinberg hat das aus meiner Wahrnehmung ein bisschen relativiert. Wo kommen die Werte zukünftig her? Und ich will mal darauf hinweisen, wir haben gerade im Ruhrgebiet, gerade im nördlichen Ruhrgebiet, in zunehmendem Maße junge und ältere Menschen, die haben schlicht keine christliche Sozialisation. Also wenn wir uns Kommunen, insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet, anschauen, dann diskutieren wir heute darüber, dass mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler eben nicht mehr mit einem christlichen Hintergrund zur Schule gehen.
Ja, und das führt uns zu welcher Antwort, Monsignore Schallenberg?
Ja, das führt uns zu welcher Antwort? Also, das führt uns vielleicht zu der Antwort, dass Gott ein Ausdruck für das sein kann, was wir ein gutes und gerechtes Leben nennen, aber nicht der einzige Ausdruck dafür sein muss. Also die Geschichte kennt das unter diesem berühmten Eutyphron-Dilemma, das ganz schnell erklärt. Ist das Gute gut, weil Gott es will, oder will Gott das Gute, weil es gut ist? Okay, das heißt, was ist sozusagen primär, das Gute oder Gott? Natürlich das Gute. Auf das Gute ist jeder Mensch ansprechbar. Das ist ja die Errungenschaft von Kant und der Aufklärung. Das Gute ist ein unbedingter Anspruch. Lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun. Das ist das Gute, eine Beschreibung des Guten. Das, was die Widerstandskämpfer und die Attentäter des 20. Juli auf sich genommen haben, zum Beispiel. Und dafür gibt es in der Geschichte der Menschheit, in religiöser Tradition, den Namen Gott. Und in christlicher Tradition den Namen Jesus Christus. Und ich glaube, dass das der adäquateste Ausdruck dafür ist. Aber ich bin jetzt auch in Arnsberg im Sauerland aufgewachsen. Und wenn ich in Pyongyang aufgewachsen wäre, dann würde ich das nicht glauben. Das heißt, es sind ja große biografische Zufälligkeiten damit verbunden, dass jemand an Gott glaubt und glauben darf oder eben nicht an Gott glaubt. Albert Camus, ich würde gerne an Gott glauben, aber es hat mir niemand beigebracht. Okay. Das heißt, ich würde darauf antworten, ich habe keine Angst vor einer Gesellschaft, in der das Christentum nur noch eine Stimme unter vielen ist. Die Stimme braucht es, wenn es gar keine Stimme mehr wäre, wenn es keine Religionsfreiheit mehr gäbe. Das wäre, glaube ich, sehr schlimm. Aber dass sich das Christentum in einem Chor des guten Wettbewerbes mit Vorschlägen für ein gutes und gerechtes Leben zu bewähren hat, so what, warum nicht? Das ist ganz normal durch die Geschichte der Menschheit. Und da würde ich immer sagen, Wettbewerb stärkt das Geschäft und stärkt die Argumente. So.
Einmal das Mikrofon mit in die erste Reihe.
Ja, guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Christoph Schmidt. Ich leite hier gerade um die Ecke ein kleines Wirtschaftsforschungsinstitut, das sich auch mit der Zukunft des Ruhrgebiets unter anderem beschäftigt. Und ich lebe seit 15 Jahren sehr gerne in dieser Region. Bin, wenn ich das in meinem bescheidenen Umfang auch tun kann, gerne auch Botschafter der Region. Und das fällt mir in gewisser Weise leicht, also zu werben dafür, dass hier eine besonders offene, aufnahmefreudige Gesellschaft vor Ort vorliegt, die sich sehr um Kohärenz, gesellschaftliche Kohärenz, um Werte bemüht und darüber viel diskutiert. Das ist ein leichtes Spiel, dafür zu werben. Und der heutige Abend, dafür bedanke ich mich sehr, hat mit der Diskussion über Werte in der jungen Generation, Wertewandel, mich sehr bereichert. Ich habe sehr gut zugehört und sehr gerne zugehört. Es gibt aber immer noch eine zweite Seite der Medaille. Und das ist die, die irgendwo jedem einsichtig ist. Wir brauchen junge Leute, die einfach, die herkommen und einfach das, was sie machen, gerne und gut machen. Die einfach in dem aufgehen, was sie betreiben, ob sie Biologen sind oder Wirtschaftswissenschaftler oder Buchhalter, egal was, die einen Beitrag leisten wollen, dadurch, dass sie für das, was sie tun, brennen und mit ihrer Kreativität, ihrer Leistungsbereitschaft, ihrem Einsatzwillen uns insgesamt voranbringen. Die würden mich natürlich gerne fragen, und die Frage bekomme ich auch häufiger im Sinne von dem, was Herr Schallenberg uns ja gesagt hat, jeder will geliebt werden. Wenn ich hierher komme und erfolgreich bin, werde ich deswegen dann respektiert und gemocht. Und ganz ehrlich, so ganz gutes Selbstbewusstsein hat man bei der Antwort dann nicht. Man könnte vielleicht sagen, naja, es wird gerne als Kollateralschaden hingenommen, aber dafür, dass du das machst, was du gut machst, was du, wofür du brennst in deinem Beruf, in deinem Aufgabenfeld, das reicht nicht, um hier wirklich geliebt zu werden. Ich war neulich, würde man dann sagen, in einer tollen Veranstaltung, intellektuell hochstehend, mit dem Titel »Der Phönix fliegt«. Damit ist ja nicht gemeint, dass er auf Kniehöhe fliegt, sondern irgendwo ganz oben. Die stand unter dem Motto »Die Metropole Ruhr ist Deutschlands Zukunft in der Welt«. Und selbst in dieser Diskussion kam das Wort Erfolg, Leistung, nicht mal Chance, nicht einmal vor, aber es kam Betroffenheit, Sicherheit und Krise mehr als ein halbes Dutzend Mal jeweils. Was sage ich jetzt diesen jungen Menschen? Können Sie mir aushelfen? Soll ich dem sagen, geh doch lieber woanders hin? Ich meine, selbst als es ins Optimistische sich gedreht hat, war von Selbstmord die Rede und davon, dass man seine Verwandten jetzt weniger häufig umbringt. Was für eine positive Botschaft gebe ich dem jungen Menschen mit, der möglicherweise herkommen will, aber auch andere Optionen hat?
Wer möchte antworten? Professorin Weizsäcker?
Gerne. Als wir im Jahr 1972 aus Heidelberg nach Essen kamen, war einer unserer ersten Eindrücke, hier haben wir gute Nachbarn, richtig erfreuliche Nachbarn, haben es richtig angefreundet. Und wir hatten ein Gefühl von Verlässlichkeit. Das hat man nicht überall in Deutschland. Und ich habe den Eindruck, dass der Strukturwandel hier besser verlaufen ist als in den anderen Industrieländern. Also der sogenannte Rust Belt in Amerika sieht schrecklich aus im Vergleich. Ich bin optimistisch, dass daraus noch deutlich mehr wird. Aber man braucht natürlich auch Kerne, wo junge Leute sich ausgesprochen wohlfühlen, herausgefordert sind, was leisten können, zusammen sind in Gruppen und so weiter. Das sind Dinge, die man in gewissem Umfang auch von Seiten der Wirtschaft, von Seiten des Staates fördern kann. Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob das schon genügend geschieht, aber wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel im industriellen Italien dieses jetzt wieder vorhanden ist und auch in Südfrankreich und an verschiedenen anderen Stellen, während es zum Beispiel in Polen einfach nicht läuft, dann müssen wir sehen, welche Teile Europas speziell machen denn das eigentlich besser. Berlin ist im Moment richtig lebendig, Kopenhagen ist wahnsinnig lebendig, Mailand ist lebendig und so. Vielleicht kann man das noch mit Partnerschaften oder so etwas mal mit Leuten, die man herholt und die anfangen, etwas Neues aufzubauen, noch etwas stärker machen. Aber insgesamt ist mein Eindruck ein optimistischer in Bezug auf diese wunderschöne Region.
Ich sehe ein bekanntes Gesicht. Manfred Lachnit, Chefredakteur der NRZ, hat eine Frage.
Ja, guten Abend, schönen Dank. Herr Tönnies hat ganz am Anfang gesagt, die Zukunft unserer Gesellschaft hängt, nein, die hängt nicht, die liegt auf den Schultern der nachwachsenden Generation. Das ist ganz sicher richtig und hat natürlich auch etwas mit Bildung zu tun. Doch das ist gar nicht so einfach, zumindest nicht in unserer Region. Heute war zu lesen, dass die allermeisten Stellen an den Schulen in unserem Lande, in unserer Region, gar nicht besetzt werden können. In Duisburg zum Beispiel gibt es derzeit 88 freie Lehrerstellen und 80 davon sind immer noch frei. Was also ist das für ein Wert, wenn sich die Lehrer lieber woanders hin bewegen? Und genauso, was ist das für ein Wert, wenn unser Land NRW nicht genug tut, damit die Lehrer hier bleiben und hier unterrichten? Ich frage also, welche Werte sind nötig, damit unser Land NRW, unsere Region Ruhrgebiet, mehr Bildung erfährt?
Das wäre doch ein schöner Forschungsauftrag für die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft.
Frau Dr. Herrhausen. Dankeschön. Ich kann nicht unbedingt gut differenzieren jetzt zwischen Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern, aber ich würde Ihnen auf jeden Fall dahingehend recht geben, dass insgesamt der Stellenwert des Lehrerseins oder auch das Ansehen, was Lehrer genießen, aus meiner Sicht nicht richtig ist. Wir reden davon, dass Kinder unsere Zukunft sind. Wir reden davon, dass wir ein Bildungsstandort sein wollen, dass eigentlich das Humankapital das ist, auf das wir bauen. Und dafür gehen wir nicht richtig mit unseren Lehrern um. Da würde ich Ihnen beipflichten. Es gibt auch Studien, wo man versucht hat, auch auf internationaler Ebene zu schauen, was macht eigentlich jetzt wirklich dann den Bildungserfolg von Kindern aus. Ja, ist es vor allen Dingen die soziale Herkunft, ist es irgendwie die frühkindliche Bildung oder Ähnliches? Und es kommt darauf an, dass das Achievement, also die Leistung der Schüler, ist vor allen Dingen zurückzuführen auf das Engagement der Lehrer. Und da, finde ich, muss man was tun, um Lehrer zu diesem Engagement zu ermutigen und auch über die gesamte Karriere sie so zu unterstützen, dass sie immer wieder neu Freude an ihrem Beruf finden und sich da einzubringen.
Bei dem Thema wurde Frau Kindert eben ganz unruhig. Die will auch was dazu sagen.
Also ich finde ganz insgesamt, dass wir bei einer Bildungspolitik immer über ein Mehr an Geld reden, aber nicht über wirkliche qualitative Indikatoren. Und das finde ich sehr schade. Ich finde das auch sehr schade deshalb, weil ich von so vielen Migrantenkindern zum Beispiel mitbekomme, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, wo die Eltern aus traumatisierten irgendwie Verhältnissen kommen und die dann irgendwelche Kriegsgespräche auf dem Schulhof führen müssen mit Leuten, die aus irgendeinem anderen Land kommen, wo irgendein anderer Völkerkrieg war, wo Täter-Opfer-Beziehung sich dann auf einmal zwischen 10-Jährigen auf irgendeinem Schulhof unbegleitet irgendwie fortführen müssen. Und das bedeutet eben nicht nur, dass der Lehrerberuf finanziell auch aufgewertet muss oder auch über gesellschaftliche Achtung, sondern dass der einen ganz anderen Anspruch heutzutage genießen muss, wenn Menschen und gerade Kinder aus verschiedenen Kulturen und aus verschiedenen sozialen Verhältnissen zusammenkommen. Weil da eine Didaktik und eine Pädagogik greifen muss, die einfach bisher einfach nicht richtig da ist. Ich kenne viele Leute. Das Gleiche, mein Vater ist Justizvollzugsbeamter, der erzählt mir, wie viele seiner Kollegen frühzeitig in Pension gehen und die Gründe sind ein bisschen intransparent, die vermutlich etwas auch mit einer seelischen Belastung zu tun haben, mit welchen Konflikten diese Leute dort jeden Tag umgehen müssen, was nicht wirklich psychologisch betreut wird. Und das, finde ich, sind so Dinge, die man auf jeden Fall anpacken muss. Ich wollte noch mal vorgreifen, weil das ja auch insgesamt die beiden letzten Fragen noch mal in die Richtung ging, wie kann man junge Leute hier anlocken? Und ich glaube gar nicht unbedingt, dass das ein positives Bild sein muss, hier hast du es angenehm, hier darfst du dich einrichten, sondern bei mir war es nach dem Studium gerade zum Beispiel mein eigener politischer Kreisverband, in dem ich gesagt habe, das ist ein Scherbenhaufen, da will ich es irgendwie ein bisschen besser machen. Und ich glaube, dass das auch bei vielen Motivation sein kann. Das muss allerdings über politische Rahmenbedingungen auch gewollt sein. Ich habe Leute kennengelernt, eine Physiotherapeutin, die Mutter ist und die sich den Schulranzen ihres Kindes angeguckt hat und gesagt hat, naja, rein ich als Physiotherapeutin finde, dass der gar nicht mehr einem modernen Gesundheitsbegriff gerecht wird. Ich möchte eine Firma gründen und neu moderne, gesunde Rucksäcke für kleine Kinder entwickeln. Und hatte das dann gemacht mit einem Stoff, der komplett den Rucksack bedeckt und komplett reflektiert, also sicher ist. Dann ist der Rucksack von irgendeinem Zertifikat abgelehnt worden, weil dort noch die Marschrichtung drin steht: sicher ist ein Rucksack nur, wenn ein fester Reflektor drauf ist, der 3 Zentimeter groß ist. Und wenn wir solche politischen Rahmenbedingungen haben, die gar keine Innovation zulassen, weil nämlich vorher schon begrenzt wird, was Innovation ist und was nicht, dann darf man sich nicht wundern, dass kreative, erfinderische Leute, die das Leben hier irgendwie etwas besser machen wollen, es dann eben hier nicht schaffen und woanders hingehen.
Also ich glaube, das Thema... Dieses Thema Bürokratie und seine Auswüchse wäre doch mal ein Abend hier beim politischen Forum wert. Ich würde jetzt gerne zur letzten Frage kommen, weil ich versprochen habe, zu verhindern, dass Sie hier dehydrieren und der Abend irgendwann beendet ist. Wir könnten stundenlang weiter diskutieren zu diesen Themen, die heute aufs Tapet kamen, aber dennoch muss ich jetzt leider die letzte Frage aufrufen, hier in der 7. Reihe rechts. Bitte einmal das Mikrofon.
Von dem Busche. Ich habe den Eindruck, dass Herr Kroos wollte, dass wir heute alle ganz heiter nach Hause gehen und überall positive Wahrnehmungen abgerufen hat. Ich finde, Frau Kindert wurde etwas zu wenig zu Wort gebracht. Denn ich weiß von meinen studierenden Kindern, dass sie uns Alten vorwerfen, dass viel zu wenig für die Jugend getan wird, dass man ihnen die Zukunft klaut, dass man nur an die Rentner denkt und eben nicht für die Jugend etwas macht. Sie steuern gegen, indem sie aktive Aktivistengruppen gründen und da ganz interessante Modelle entwickeln, die aber nirgendwo in die Öffentlichkeit kommen. Denen wird keine Plattform gegeben. Deshalb würde ich von Frau Kindert gerne mal hören, was sie sich als Angehörige der jungen Generation wünschen würde, was sich in Deutschland ändert.
Genau, und damit Sie sehen, wie wichtig die Jugend heute Abend hier genommen wird, geht tatsächlich das Schlusswort diesmal nicht an die katholische Kirche, sondern an die Jugend. Bitte sehen, Frau Kindert.
Ja, ich wünsche mir natürlich hunderte Sachen, die irgendwie besser gehen. Ich habe aber immer damit angefangen, dass ich gesagt habe, in der parlamentarischen Demokratie sind die Schlüsselfiguren einfach die Parteien. Und wenn und wir brauchen uns nicht wundern über die Politik, die heute rauskommt, wenn nur 2% der Deutschen insgesamt in politischen Parteien aktiv sind, davon das Durchschnittsalter bei über 59 Jahren liegt, davon der Frauenanteil bei 20% liegt und davon Aktive auch nur ganz wenige sind und der Rest ist Plakatekleber. Das heißt, man muss gucken, wie kann man die Strukturen in politischen Parteien so reformieren, dass nicht nur junge Leute, sondern ganz generell alle Leute, die ihre Bedürfnisse und ihren Willen und ihre politischen Angebote dort geltend machen können, auch geltend machen wollen. Und das hat schon alleine was damit zu tun, dass junge Leute eben themenspezifisch, kampagnenorientiert, digital, auch örtlich und räumlich flexibel arbeiten wollen und Parteien nicht in so einem Konkurrenzstand, in so einem Konkurrenzkampf stehen wie Unternehmen und sich deswegen automatisch modernisieren müssen, sondern tatsächlich einfach noch über sehr alte Strukturen funktionieren. Und da finde ich ganz grundsätzlich sehr wichtig, dass nicht nur Leute in Parteien gehen, weil sie in einer Dienstleistungs-, in einem Service, in einem Serviceanspruch sagen, das ist schon die Partei, die genauso funktioniert, wie ich möchte oder die zu 100% das abbildet, was ich möchte, sondern dass man Parteimitgliedschaft als eine Möglichkeit zur Geltendmachung versteht. Und so habe ich sie auch immer verstanden. Und ich glaube, wenn man anfängt, Parteien zu reformieren, viele Leute einlädt und dann viele Bedürfnisse in diesem Kanon sich in Wahlprogrammen, in einer diversen Politikerschaft und letzten Endes in einer guten Politik niederspiegeln, dann ist sehr viel geschafft.
So. Das Schlusswort gehört der Jugend. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Interesse und Ihre tollen Fragen bedanken und hier oben bei meinen Gästen auf dem Podium für die interessante Diskussion. Und jetzt bin ich hoffentlich von der Regie richtig unterrichtet, dass Herr Dr. Holter Pförtner noch ansagen wird, was als nächstes hier geboten wird. Ich würde es gerne tun, Herr Dr. Holter Pförtner, aber ich weiß es nicht. Das heißt, ich bräuchte jetzt einen Zettel mit den Key Facts, um Ihnen anzusagen, was Sie demnächst in diesem schönen Saal erwartet. Dank für die Moderation an Herrn Quos steht hier. Das lasse ich jetzt mal weg. Hinweis auf die nächste Veranstaltung. Am 29. Januar 2018 gibt es Professor Jürgen Stock hier, der Generalsekretär von Interpol. Der spricht in der Messe Essen, Saal Europa, zum Thema Terror, organisierte Kriminalität, Cybercrime, Koproduktion von Sicherheit im Zeitalter globaler Bedrohung. Ein Thema, das spannend ist und das noch eine ganz lange erhalten bleiben wird. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank und ich hoffe, dass die nächste Veranstaltung genauso gut besucht wird wie heute Abend.